Jemand hat gesagt, wenn man den Römerbrief gründlich studiert, dann ist das bereits in sich eine theologische Ausbildung. Dann wäre man auf einer guten Bibelschule gewesen. Der Römerbrief ist in der Tat, das ist weit und breit in der Gemeinde Jesu immer wieder anerkannt worden, ist eins der tiefsten, schönsten, reichsten Bücher der ganzen Heiligen Schrift. In der ganzen neutestamentlichen Reihe der Briefe steht dieser Brief zu Recht vorne dran. Nicht, weil er als erster verfasst wurde, das dürfte vielleicht der Galaterbrief sein, wenn nicht der erste Thessalonicher Brief, vielleicht der Jakobusbrief, es ist nicht ganz klar. Aber auf jeden Fall ist er nicht der Erste, aber er steht gleichsam auf einem hohen Berg und überblickt die anderen und führt uns ein in die große Thematik der Briefe des Neuen Testamentes. Der Römerbrief schaut zurück, sowohl als nach vorn. Er überblickt nicht nur nach vorn die anderen Briefe, sondern er schaut auch zurück auf die vergangenen Bücher, die vier Evangelien und die Apostelgeschichte. Denn dort wird ja das Evangelium erzählt wie eine Geschichte. Zuerst in den Evangelien haben wir die Geschichte des Evangeliums von Jesus Christus, weil dort die Person von Jesus besprochen wird. In der Apostelgeschichte haben wir die Erzählung von der Erzählung. Das heißt, dort wird dieses Evangelium erzählt, verbreitet. Und es wird erzählt, wie das geschah. In dieser Zeit, als Paulus einmal in Korinth weilte, entstand der Römerbrief. Er schrieb nach Rom, weil er ein besonderes Interesse an diese Stadt hatte. Und er hatte vor, diese Stadt zu besuchen, besonders die Gemeinde, aber auch dort das Evangelium zu verkünden. Und dann war es sein Vorhaben, von dort in andere Gebiete des Römischen Reiches weiterzureisen, aber mit der Gebetsunterstützung dieser Gemeinde in Rom, der Christen dort. Bevor er aber dorthin kommt, hält er es für ratsam, den römischen Christen, die er ja noch nicht besucht hatte, einige von ihnen kannte er, aber er hatte die Gemeinde, er war noch nie dort gewesen, und er hält es für richtig, ihnen einmal darzulegen, was er denn eigentlich predigt, sodass sie schon im Vorweg sich damit befassen können. Und so wird die Gemeinde schon im Voraus in etwa vorbereitet auf einen Missionsdienst zusammen mit Paulus in dieser großen Weltmetropole. Denn Rom war schon damals eine sehr große Stadt, nicht nur die Hauptstadt des Römischen Reiches, sondern schon eine geografisch sehr große Stadt. Also, das zum Einstieg. Wir wollen jetzt die ersten Verse lesen, die ersten sechs Verse lesen. Römer Kapitel 1, Vers 1. Paulus, Leibeigener Jesu Christi. Ich sollte vielleicht erklären, dass ich meine eigene Übersetzung lese. Die soll im kommenden Jahr erscheinen, das heißt zunächst die Briefe, Römer bis Offenbarung, denn die Offenbarung ist auch ein Brief. Ab Römer haben wir im Neuen Testament lauter Briefe und diese sollen im kommenden Jahr erscheinen und ich lese jetzt bereits aus dieser Übersetzung. Paulus, Leibeigener Jesu Christi. Gerufener Apostel, abgesondert für die gute Botschaft. Die gute Botschaft Gottes, die er zuvor durch seine Propheten in heiligen Schriften verhieß. und seinen Sohn betrifft, der geboren wurde aus dem Samen Davids nach dem Fleisch, der aus der Auferstehung der Toten herausgestellt wurde als Sohn Gottes in Kraft und dem Geist der Heiligkeit. Jesus Christus, unseren Herrn, durch welchen wir Gnade und Apostelschaft empfingen, zwecks Gehorsam des Glaubens, zugunsten seines Namens, das heißt für seinen Namen, unter allen, die von den Völkern sind, unter welchen auch ihr seid, gerufene Jesu Christi. Wie gesagt, Paulus ist dabei, den Römern zu erklären, was er verkündet. Er stellt sich am Anfang ganz kurz vor, aber wird dann bald einsteigen in seine Botschaft. Ein neutestamentlicher Brief hat normalerweise drei Teile: einen Eingang oder einen Einstieg, der den Gruß erhält. Nicht jeder Brief hat ihn, aber normalerweise hat es einen solchen Eingang. Und dann haben wir den Hauptteil, der den größten Teil dieses Briefes ausmacht. Und dann haben wir einen Schluss. Wie gesagt, nicht immer verhält es sich so, aber normalerweise ist das so. Beim Römerbrief ist es so. Der Eingang zu diesem Brief befasst oder umfasst die Verse 1 bis 17 in Kapitel 1. 1 bis 17 sind also Einleitung zu diesem Brief. Ab Vers 18 haben wir dann den Hauptteil, wo Paulus sein Thema bespricht. In Kapitel 15 beginnt dann schon der Schluss. Kapitel 16 gehört also zu diesem Schluss. Im Römerbrief haben wir also verhältnismäßig eine längere Einleitung, einen längeren Gruß, einen längeren Anfang und auch einen längeren Schluss. Paulus war nie in Rom gewesen und es braucht etwas Zeit, sich vorzustellen, zu erklären, warum er diesen Brief schreibt, und dann später will er am Schluss noch einiges hinzufügen, das auch zum mehr Persönlichen gehört. Also, wir haben hier zunächst den Briefeingang, die Verse 1 bis 17. In diesem Teil, den Versen 1 bis 17, haben wir drei Abschnitte. Wir haben zuerst den Gruß, Verse 1 bis 7, und dann in den Versen 8 bis 15 bespricht Paulus sein Interesse an Rom. Er erklärt, warum er an Rom so interessiert ist. Und in den Versen 16 und 17 haben wir dann das Thema dieses Briefes, das gleichsam auch eine Predigt ist. Es ist nämlich die Predigt des Paulus. Wir haben noch ein Buch im Neuen Testament, das im Wesen ähnlich ist dem Römerbrief. Wenn ich sage dem Wesen, dann meine ich damit, beide Bücher sind die Predigt des Apostels Paulus. Sie sind alle, beide, sehr allgemein gehalten. Sie sind auch, haben auch beide eine sehr große Verbreitung gefunden. Schon damals. Der Römerbrief bespricht das Heil Gottes, das Evangelium, dass Gott Menschen retten will, die verloren sind. Der Epheserbrief befasst sich ebenfalls mit dem Heil Gottes, aber eigentlich mit den Menschen, die dieses Heil angenommen haben. Diese zwei sind zusammen gleichsam ein Buch, die Glaubenslehre des Apostels Paulus. Oder wir könnten sagen, zwei in einer kleinen Serie. Der Römerbrief ist Buch Nummer 1, der Epheserbrief Buch Nummer 2. Und wenn wir diese zwei Bücher kennen, dann haben wir den Ratschluss Gottes vor Augen. Den Ratschluss Gottes, auf den Bezug genommen wird in den anderen Schreiben. Aber hier haben wir ihn dargelegt, systematisch, schön lehrmäßig, sodass wir es auffassen können, uns so richtig zu Gemüte führen können, der Reihe nach. Der Römerbrief ist ein Brief, der also das Heil Gottes bespricht. In diesem ersten Teil beschreibt also Paulus, wer er ist, was er predigt, warum er an Rom interessiert ist und die Thematik dieses Schreibens. Befassen wir uns ein wenig mit den ersten 7 Versen, nämlich mit dem Gruß. Wenn im Neuen Testament ein Gruß voransteht in einem Brief, dann haben wir normalerweise auch in diesem Gruß 3 Elemente. Zuerst haben wir den Grüßenden, beziehungsweise die Grüßenden. Manchmal nimmt Paulus einen Timotheus, vielleicht noch einen Sosthenes oder einen anderen, mit hinein. Und sie alle grüßen die Lesenden. Wenn am Anfang ein Name steht, dann muss das nicht heißen, dass er der Verfasser ist, sondern er ist der Grüßende. Wenn der Name von Paulus da steht, dann nehmen wir an, aus guten Gründen, das kann man herauskriegen, dass er der Verfasser ist. Das merkt man hier im Römerbrief. Er ist der Einzige, der hier grüßt und ist auch zugleich der Verfasser. Er stellt sich vor, sagt, wer er ist, und er grüßt diese Gemeinde. Wir haben also den Grüßenden, dann haben wir die Gegrüßten und zuletzt den Gruß oder das Grußwort. Zunächst also der Grüßende, hier nur einer. Paulus, Leibeigener Jesu Christi, gerufener Apostel, abgesondert für die gute Botschaft Gottes. Da hat er sich vorgestellt. Zweierlei nennt er sich, einen Leibeigenen und einen Apostel. Das sind einerseits zwei sehr verschiedene Beschreibungen, zwei verschiedene Begriffe, andererseits sind sie sehr ähnlich. Denn beide haben mit Dienst zu tun. Normalerweise lesen wir in unseren Übersetzungen Paulus Diener Jesu Christi. Im Grundtext steht Sklave. Aber da Sklave in unseren Ohren etwas sehr Negatives, sehr negative Verbindungen hervorruft, ist es vielleicht ratsam, noch ein Wort zu versuchen zu gebrauchen. Und das ist ein sehr geeignetes Wort, nämlich Leibeigener. Denn es handelt sich nicht nur um die Art von Sklaven, an die wir gewohnt sind zu denken, sondern auch an eine Art, die wir auch im Alten Testament vorfinden. Dort nennen Menschen sich schnell Sklaven oder Knechte Jesu Christi. Knecht ist auch ein Wort, das man liest. Knecht Jesu Christi. Aber hier handelt es sich um jemanden, der nicht nur wie ein Knecht für einen Landwirt arbeitet und dann besoldet wird, sondern es handelt sich um jemanden, der einem anderen gehört. Er ist gekauft worden. Jemand besitzt ihn, das weiß Paulus. Er verfügt nicht mehr über sich selbst. Er gehört Tag und Nacht einem anderen. Er darf nicht planen, einen Urlaub nach Mallorca oder irgendwo. Er darf nichts planen, Seine ganze Zeit ist nämlich von einem anderen beschlagnahmt. Ihm wird gesagt, was er zu tun hat, ob er zu sprechen hat oder nicht zu sprechen hat, ob er zu gehen hat oder stillzustehen hat. Er ist ein Leibeigener. Er gehört einem anderen und er sagt auch, wem er gehört. Jesus Christus. Den kennen wir. Ich hoffe, wir kennen ihn gut. Und wenn wir ihn gut kennen, dann sollten wir auch sagen, Leibeigene Jesu Christi. Wir haben kein Recht, über uns zu verfügen. Wir gehören einem anderen, dem, der uns kaufte. Mit seinem eigenen Blut, er gab sein Leben an unsere Stelle. Stand dann auf, damit wir für ihn leben könnten. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Mit diesem Wort ist sehr viel gesagt. Leibeigener Jesu Christi. Dann sagt er, ist er ein Apostel? Ein gerufener Apostel. Schade, dass man immer noch berufen liest, auch in den neueren Übersetzungen. Das Griechische kennt eigentlich nicht das Wort Berufung, sondern nur das Wort Rufen. Das ist viel einfacher, viel deutlicher. Paulus wurde nicht nur gerufen zu Jesus Christus in die Nachfolge, sondern er wurde gerufen, um sein Gesandter zu sein. Jesus rief 12 Männer in seine Nachfolge. Durch diesen Ruf wurden sie Jünger, Jünger Jesu Christi, Nachfolger, Schüler. Aber diese 12 sandte er und somit wurden sie zu Gesandten. Einmal gingen sie hinter ihm her, beziehungsweise mit ihm und lernten von ihm. Und dann schickte er sie hinaus, um vor ihm herzugehen, heißt es. Paulus ist ein Spätgerufener, auch in die Nachfolge Jesu, aber auch in einen Dienst für Jesus Christus. Er ist also ein gerufener Apostel. Er hat nicht selbst geplant, Apostel zu sein, ein Gesandter Jesu, sondern er wurde von Jesus Christus dazu gerufener. Und das stimmt dann auch überein mit dem Begriff Leibeigener. Paulus hat seinen Beruf nicht gewählt, sondern durch den Ruf Jesu bekam er diesen Beruf, wie wir ihn auffassen. Paulus, Leibeigener Jesu Christi, gerufener Apostel, abgesondert. Damit verdeutlicht er den Begriff Apostel. Denn ein Apostel ist jemand, der aus einem gewissen Fluss des Lebens herausgenommen ist und abgesondert ist für einen speziellen Auftrag. Paulus wird herausgeholt aus seinem eigenen, von ihm bestimmten Leben, um jetzt für Jesus da zu sein und ihm ganz zu dienen, abgesondert für die gute Botschaft Gottes. Evangelium, ein Fremdwort, bedeutet gute Botschaft. Und es ist sehr einfach, wenn wir das so lesen. Gute Botschaft. Hier ist eine Botschaft, die wirklich gut ist. Ich denke, wir haben schon alle gemerkt, dass Nachrichten im Radio sehr oft negative Nachrichten sind. In den Zeitungen fällt das auf, fällt dem Journalisten das auf, was schrecklich war, und das wird dann erzählt. Das geschieht so oft, dass das Volk manchmal nach guten oder nüchternen oder positiven Nachrichten ruft. Solche hat es auch, aber die stehen vielleicht auf Seite 5 oder 6. Das Negative fällt also eher in die Augen. Hier haben wir eine Botschaft von Gott, dem Schöpfer und Retter der Menschen, die gut ist. Und nur dieser Gott kann eine solche gute Botschaft uns geben. Keinen anderen Gott hat es in der Geschichte gegeben, den Menschen verehren wollten, keine anderen Götter, keine Hoheiten, die eine solche Botschaft sich erdenken konnten. Gott hat sie nicht nur erdacht, das hat er in der Ewigkeit, aber er hat sie verwirklicht. Eine sehr ernste, eine sehr große Geschichte. Die gute Botschaft. Paulus sagt, ich bin für diese große, gute Botschaft abgesondert. Mein ganzes Leben dient dem Evangelium. Tag und Nacht, alles, was ich tue, ist dieser guten Botschaft gewidmet. Leben wir so? Oder ist unser Tag aufgeteilt? Ja, Sie sagen vielleicht, Herr Janssen, Sie können das. Aber ich nicht. Ich muss morgens früh auf die Arbeit. Ja und? Was tun Sie denn auf der Arbeit? Für wen arbeiten Sie? Für sich selbst? Man hat gesagt, ich könnte du sagen. Stimmt das? Also ich will mich darin üben. Du gehst morgen auf die Arbeit oder du bleibst zu Hause als Hausfrau. Du sagst, du musst für die Familie da sein. So, für die Familie? Ja, ich will alles für den Herrn tun. Wollen Sie nur oder tun Sie auch wirklich? Ja. Paulus hat auch mit den Fingern gearbeitet. Er hat auch prosaische, das heißt weltliche Arbeit getan. Er musste auch sein Brot verdienen. Als er in Korinth war, hat er nichts von denen genommen. Paulus hat nie einen Lohn bekommen. Hat sein eigenes Brot verdient. Hier und da haben Christen ihm etwas gegeben. Manchmal mehr, manchmal weniger. Wenn es mehr war, dann brauchte er nicht so viel. So stark zu arbeiten und sein eigenes Brot zu verdienen. Wenn es weniger war, dann hat er entweder gelitten oder er ging wieder an die Arbeit. Und wofür arbeitet er? Ja, wir sagen, er verdiente sein Brot. Und warum Brot? Ja, damit er am Leben bleiben konnte. Und warum Leben? Damit er die gute Botschaft verkünden konnte. Verstehen Sie das? Aber nicht nur hat er gearbeitet, um Brot essen zu können, um predigen zu können, sondern während der Arbeit kann er ein Zeuge Jesu sein. Die Schrift lehrt uns, dass alles, was wir tun, in einem unmittelbaren Sinne, nicht nur mittelbaren, sondern in einem unmittelbaren Sinne, ein Dienst für Jesus Christus sein kann. Du stehst am Spülstein oder du stehst irgendwo im Lagerraum, arbeitest oder hinter dem Lenkrad sitzt du und musst fahren. Das kann alles ganz bewusst und unmittelbar für Jesus Christus getan werden. Ja, Gott ruft uns auf, das so zu tun. Wenn Paulus hier so spricht, dann ist es keine Ausnahme. Er lehrt die Christen in Rom, wie sie sprechen sollten. Er kennt den Alltag. Er kennt die Nöte des Lebens dieser Welt. Nur zu gut. Er hat auch einen Beruf erlernt als Pharisäerkind. Und nicht nur damals hat er so gearbeitet, sondern während des ganzen Lebens war er bereit, sein eigenes Brot zu verdienen. Er kennt also dieses alles. Und er sagt, ich bin abgesondert für die gute Botschaft Gottes. Das ist eine Botschaft, sagt er, nun will er sie beschreiben, denn das ist, was er predigt. Was predigt er denn? Vers 2. Die gute Botschaft Gottes, die wer? Gott. Die Gott zuvor, vor was? Bevor Jesus da war, im Voraus. Die im Voraus durch seine Propheten in heiligen Schriften verhieß. Paulus weiß, wenn dieser Brief in Rom ankommt, wird es dort Juden haben. Und er ist sehr bemüht, glaubwürdig zu sein vor diesen Juden. Er weiß, sie haben Probleme mit dieser Sache mit Jesus. Sie vermuten, dass das nicht ganz jüdisch ist. Und Paulus im Römerbrief sagt, die Botschaft, die ich verkündige, ist vollkommen jüdisch. Sie ist verwurzelt im Alten Testament, in eurer Bibel. Die Botschaft, die ich verkünde, war schon da, bevor es den gab, von dem sie spricht. Die Verheißungen waren schon da auf den Sohn Gottes. Den predige ich, aber die ganze Botschaft lag schon fertig da, in einem gewissen Sinne, in den rohen Zügen. Ich predige eine Botschaft, die im Alten Testament skizzenhaft schon vorliegt, dort von heiligen Propheten in heiligen Schriften schon angekündigt und seinen Sohn betrifft. An die Korinther, glaube ich, ist das, schreibt er, wir verkünden Jesus Christus. Uns selbst verkünden wir als Sklaven Jesu Christi. Wir teilen mit, wir verstehen uns als Sklaven Jesu, aber unsere Botschaft ist Jesus Christus selbst. Wir predigen nicht uns selbst, wir predigen Jesus. Er ist unsere Botschaft. Und die Botschaft, die ich predige, betrifft ihn. Mit anderen Worten, wenn diese Botschaft im Alten Testament vorlag, dann spricht das Alte Testament von Jesus Christus. Und seinen Sohn betrifft, der geboren wurde aus dem Samen Davids. Wer seine Bibel dabei hat und Verse 3 und 4 sich anschaut, der darf wissen, dass in den Versen 3 und 4 die Rede von der Person von Jesus ist und dort wird einiges über ihn gesagt. Anfang Vers 3 heißt es, das Evangelium betrifft den Sohn. Und dann wird gesagt, etwas gesagt über den Sohn. Erstens, er wurde geboren aus dem Samen Davids. Er ist der verheißene Messias. Ja. Deshalb heißt er Christus. Zweitens, das ist nach dem Fleisch, das heißt nach dem Leib. Fleisch ist der Leib. Zweitens, Vers 4, der aus der Auferstehung der Toten herausgestellt wurde als Sohn Gottes in Kraft und nach dem Geist der Heiligkeit. Er wurde geboren und er stand auf. An anderen Stellen in der Heiligen Schrift lesen wir, er wurde zweimal geboren, wiedergeboren. Denn die Auferstehung ist für Jesus eine zweite Geburt. Er kommt zum zweiten Mal zum Leben. Wir werden auch zweimal geboren. Wir erleben auch eine Wiedergeburt. Aber Jesus erlebt eine andere als wir. Seine Auferstehung ist seine Wiedergeburt. Er wird geboren von der Jungfrau Maria, die von David abstammt. Und er stirbt und steht wieder auf. Und diese Auferstehung stellt ihn heraus, in Kraft, nach dem Geist der Heiligkeit, als Sohn Gottes. Durch die Geburt wird die zweite Person von Jesus Christus, Entschuldigung, die zweite Person von Gott, des reinigen Gottes, ein Sohn. Gott wird Fleisch über eine Geburt. In Bethlehem wird er Sohn Gottes, weil er geboren wird von Gott. Gott war sein Vater. Und weil er dann starb, aber wieder zum Leben kam, und weil die Auferstehung auch eine Geburt war, ist die Auferstehung ebenfalls ein Zeugnis oder ein Ereignis, das ihn als Sohn Gottes herausstellt. Die Auferstehung ist also eine Bestätigung, dass er in Bethlehem als Sohn Gottes geboren war. Nun steht hier geschrieben, nach dem Geist der Heiligkeit. Ein merkwürdiger Ausdruck, den ich lange nicht verstehen konnte. Bis mir einfiel, ich hoffe, ich habe es jetzt verstanden, auf jeden Fall lohnt es sich, darüber nachzudenken. Wer oder wie kam es, dass Jesus auferweckt wurde? Nun, Paulus macht klar, dass die Auferstehung ein Zeichen ist, dass Gott das Opfer von Jesus Christus angenommen hat. Durch die Auferstehung wird klar, dass Jesus kein Sünder war. Dass kein Sünder am Kreuz starb. Denn wenn er ein Sünder gewesen wäre, müsste er unter der Regierung des Todes bleiben. Der Tod ist die Folge der Sünde und der Tod müsste jetzt als Gefängnis diesen Sünder festhalten. Aber er war kein Sünder. Er konnte nicht also vom Tode festgehalten werden. Ja, warum starb er denn, wenn er kein Sünder war? Weil er die Sünden von anderen auf sich nahm und an ihrer Stelle starb. Aber weil er selbst kein Sünder war, musste er auferstehen. Er konnte nicht im Grab behalten werden. Und somit ist die Auferstehung ein Zeugnis davon, dass Jesus ein Sündloser ist. Aber wie kommt es, dass er sündlos ist? Weil er keinen Menschen als Vater hatte, sondern weil er Gott im Fleisch war, der reine Gott. Deshalb war er sündlos. Es hätte sich also nicht geziemt für den Heiligen Geist, einen Sünder aufzuwecken. Nur ein Geist der Heiligkeit Gottes, konnte diesen auferwecken. Er hatte keinen anderen auferweckt. Und der Grund, weshalb wir auferstehen, ist der, dass wir durch Christus auch sündlos geworden sind, weil er unsere Sünden getragen hat. Wir gelten vor Gott als Sündlose, deshalb kann er uns auferwecken, sonst müssen wir im Grab bleiben. Bis zu dem Ende, wo alle auferweckt werden müssen, aber um wieder in den zweiten Tod geworfen zu werden, sodass der Tod immer noch obsiegt. Durch den Geist der Heiligkeit als Sohn Gottes herausgestellt. Es wurde gezeigt, er ist das, was er war. Das ist das Zweite. Und das Dritte, Jesus Christus. Dieser ist der Sohn, von dem er Anfang Vers 3 sprach. Das Evangelium betrifft den Sohn Gottes. Geboren nach dem Fleisch von David, aus dem Samen Davids, vom Heiligen Geist auferweckt als Sündloser. Und dieser heißt Jesus Christus. Aber jetzt wird noch ein Viertes angeschlossen an diese Thematik. Wenn Paulus sagt, wir predigen Jesus, dann sagt er Vers 5, durch welchen wir Gnade und Apostelschaft empfingen. Durch welche wir Gnade und Apostelschaft empfingen. Er fing den Brief an, indem er sagte, Paulus, Leibeigener Jesu Christi. Nur eine Person. In Vers 5 spricht er von mehreren Personen. Wenn nur einer den Brief schreibt, aber er sagt wir, wer sind dann die wir? Er und die Leser. Und die Leser sind Christen, stellt sich gleich heraus. Und diese zusammen, der Schreibende, der Grüßende und die Gegrüßten, die Leser, sie haben etwas von Jesus Christus bekommen, dem Jesus Christus, den ich predige, sagt Paulus. Wir sind bereits beschenkt worden. Was haben wir von Jesus Christus bekommen? Zweierlei. Paulus sagte, ich bin gerufen worden. In die Nachfolge Jesu wurde er gerufen und er wurde gesandt von Jesus Christus als Apostel. Und genauso ist jeder von uns ein Gerufener und ein Gesandter, denn wir haben bekommen von Jesus Gnade, als wir gerufen wurden, Vergebung und Apostelschaft. Nicht nur Paulus ist Apostel, er sagt, ihr seid alle Apostel. Jeder von uns ist ein Gesandter. Wir besuchten vor vielen Jahren ein Missionsmuseum in Bad Liebenzell. Vielleicht waren einige von Ihnen schon da. Es lohnt sich, dieses Missionsmuseum aus dem Fernen Osten. Sind dort Artikel hingebracht, die sehenswürdig sind. Man lernt dort das Leben der Chinesen etwas kennen und so weiter. Als wir damals dieses Museum besuchten, wurden wir von einer Schwester geführt. Wir betraten diesen Raum und sie bat uns, zurückzuschauen. Neben der Tür hatte man einen kleinen Spruch angebracht, den wir lasen. Jeder Christ ein Missionar, jeder Nichtchrist ein Missionsfeld. Sehr schön zusammengefasst. Nicht nur einige sind Missionare oder Apostel, das ist dasselbe Wort, das eine kommt vom Griechischen, das andere vom Lateinischen. Apostel und Missionar sind dasselbe. Nicht nur ist Paulus Apostel oder Missionar, sondern er sagt, ihr alle in Rom seid ebenfalls Apostel, Missionare. Jesus hat uns nicht nur Gnade gegeben. Jesus hat nicht nur unsere Sünden vergeben, damit wir dann wieder für uns selbst leben könnten, sondern Jesus hat uns auch Arbeit gegeben. Und auch jeder von uns sollte sich als Abgesonderter für die gute Botschaft auffassen. Gnade und Apostelschaft empfingen. Wozu? Zwecks Gehorsam des Glaubens zugunsten seines Namens unter allen, die von den Völkern sind. Was soll das heißen? Zwecks Gehorsam des Glaubens. Das heißt, wir haben Gnade bekommen, Vergebung der Sünde. Und wir sind Gerufene, das heißt, wir sind Diener Jesu, Gesandte von ihm, damit andere Menschen zu einem Gehorsam des Glaubens kommen. Was ist ein Gehorsam des Glaubens? Paulus sagt einmal, Gott gebietet, in Athen sagt er das, Gott gebietet allen Menschen überall Buße zu tun. Und wenn sie das tun, sind sie Gott gehorsam. Bekehrung ist ein Gehorsamsakt. Petrus sagt, dass Gott den Heiligen Geist gegeben hat, allen, die ihm gehorchen. In der Bekehrung bekommt man den Heiligen Geist, weil man in der Bekehrung Gott gehorsam ist und Buße tut und glaubt. Glaube ist ein Gehorsamsakt. Ich soll glauben, Gott will, dass ich glaube, und er befiehlt mir zu vertrauen, ihm zu glauben. Und dann, nicht nur ist der Glaube ein Gehorsamsakt, sondern er führt in ein Leben des Gehorsams. Glaube und Gehorsam können nicht getrennt werden. Denn wenn man wirklich Jesus vertraut, dann wird man auch tun, was er befiehlt. Das ist ein sehr großes Thema, aber es lohnt sich, darüber nachzudenken. Glaube kommt aus dem Gehorsam und führt zum Gehorsam. Und das soll uns beschäftigen, dass andere Menschen in den Gehorsam gegenüber Gott kommen. Wir sollten darum bemüht sein, dass andere Menschen sich Gott hingeben, dass sie sich rufen lassen von ihm, dass sie ihm vertrauen und dass sie in ein Leben des Gehorsams kommen. Es genügt also nicht nur, Menschen zu Jesus zu führen, sondern sie auch in ein Leben des Gehorsams, der Nachfolge zu führen. Jeder Christ, sagt Paulus, ist zu diesem Auftrag gerufen. Und nun schreibt er hier, und das ist etwas außergewöhnlich, ich weiß nicht, ob das sonst noch vorkommt in der Bibel, oder in den Briefen des Paulus speziell, da steht eine Formulierung im Grundtext, die etwas schwer zu übersetzen ist. Man kann übersetzen für seinen Namen, einige übersetzen zur Ehre seines Namens, wörtlich zugunsten seines Namens. Das heißt, diese Sache kommt Jesus zugut, seinem Namen zugute. Das heißt, wenn wir am Arbeitsplatz oder in der Evangelisation oder wo immer auch unser Zeugnis weitergeben oder irgendwie dem Herrn dienen, dann soll das dazu beitragen, dass Menschen gerufen werden, an Jesus glauben und ein Leben des Gehorsams führen. Aber alles dieses soll dem Namen von Jesus zugutekommen. Sein Name soll dadurch gefördert werden, geehrt werden. Und das ist der Sinn der Mission. Das ist der Sinn der Existenz. Das heißt, dazu ist Gemeinde Jesu da. Dazu singt ein Chor, dazu sind wir da. Dazu haben wir Gotteshäuser, damit in dieser armseligen Welt der Name Jesus kund werde und groß gemacht werde. Darauf zielt alles, alle Tätigkeit. Zugunsten seines Namens, zur Förderung seines Namens, zur Förderung der Ehre seines Namens. Er sagte, diese Botschaft solle verkündet werden, unter denen, die von den Völkern sind. Luther übersetzt Heiden. Nun, das ist für heute vielleicht etwas missverständlich, denn wir denken an Heiden, an Menschen, die irgendwo ja, sonderbar sind, ganz außerhalb der Zivilisation vielleicht. Die Heiden, an die Paulus denkt, sind einfach die Menschen um ihn her, die noch nicht zu Jesus gefunden haben. Es wird auch übersetzt unter den Nationen, aber das ist nicht, was der Text uns sagt. Das ist falsch übersetzt. Denn es handelt sich nicht um Nationen, es handelt sich um Personen, nicht um ganze Völker. Es handelt sich um Menschen in den Völkern. Es handelt sich um Menschen in allen Völkern. Auch Israel kann so bezeichnet werden oder Israeliten. Meistens aber beschreibt dieser Ausdruck Menschen außerhalb des Volkes Israel. Aber in diesem Fall könnte Paulus an alle Völker gedacht haben, an alle Menschen in allen Völkern. Und die Leute in Rom gehören dazu. Die haben zu Jesus gefunden und die haben zu diesem Glauben gefunden in Jesus Christus. Unter welchen auch ihr seid, gerufene Jesu Christi, von Jesus gerufen in seine Nachfolge, aber auch in seinen Dienst. Und dann kommt das kurze Grußwort allen Geliebten Gottes, die in Rom sind. Entschuldigung, zuerst werden die Gegrüßten genannt. Allen Geliebten Gottes, die in Rom sind, den gerufenen Heiligen. Christen werden hier mit drei Bezeichnungen versehen. Wie schon gesagt, sie sind Gerufene. Und dann heißt es hier in Vers 7, sie sind Geliebte Gottes. Aber da denkt man gleich vielleicht an Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt. Aber Paulus schreibt jedoch an Christen in Rom, macht denn Gott einen Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen? Liebt er nicht alle Menschen? Warum heißen Christen in einer besonderen Weise Geliebte? Nun, das ist ein Problem der Sprache vielleicht. Auch beim Begriff Gerufene handelt es sich so. Es gibt zwei Arten von Gerufenen und es gibt zwei Arten von Geliebten. Gerufen sind alle Menschen. Das Evangelium ist der Ruf an alle Menschen. Alle Menschen sind zu Jesus Christus gerufen. Sie können hingehen, wo sie wollen. Sie können in den entferntesten Ort gehen, im Nordosten Sibiriens. Unter die Jakuten können sie gehen, unter anderen Völkern. Und sie können einem Menschen sagen, du bist zu Jesus gerufen. Das wissen wir. Alle Menschen sind gerufen. Und doch heißen nur einige Menschen Gerufene. Was hat es für eine Bewandtnis? Nun, es ist so, wenn ein Gerufener kommt, dem Ruf Folge leistet, er kommt also zu Jesus, dann bekommt er gleichsam eine Etikette, einen Namen. Du bist jetzt ein Gerufener. Wir haben nicht die Gewohnheit, so zu sprechen, aber wir gewöhnen uns jetzt an die Formulierung der Bibel. Wir müssen lernen, so zu denken und zu sprechen, wie die Bibel denkt und spricht. Und dort hat es einen zweiten Gerufenen, nämlich den, der dem Ruf gefolgt ist. Der verdient jetzt diesen Namen, Gerufener, weil er sich rufen ließ. Er ist also ein Angekommener, hat sich rufen lassen und ist ganz gekommen. Und so ist es auch mit den Geliebten. Alle Menschen werden von Gott geliebt, aber nicht alle lassen sich lieben. Aber die, die sich lieben lassen, die sind dann Gegenstand der besonderen geistlich-ehelichen Liebe Gottes. Wir sind ja die Braut des Lammes. Und wir sind in einem ganz besonderen Sinne ihm lieb geworden, weil wir uns rufen ließen. Es hat sich gelohnt, sagt er uns, für dich zu sterben. Wir sind also im besonderen Sinne Geliebte. Die Bibel nennt Christen Geliebte Gottes und in Kapitel 8 wird Paulus sie Gottliebende nennen. Beides. Er liebt uns und wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das sind also verschiedene Namen, die Christen hier erfahren in diesem Text. Die sind in Rom, das heißt, der Brief geht speziell an solche Menschen in Rom. Jetzt kommt das Grußwort: Gnade sei euch zuteil und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zwei Elemente, Gnade und Friede. Zwei Grüße werden hier geheiligt. Der griechische Gruß, Chairete, eine Abwandlung des griechischen Wortes für Gnade. Gnade wird zum heiligen himmlischen Grußwort, ganz neu gefüllt mit der Liebe Gottes. Gnade ist die Liebe Gottes, die uns entgegengebracht wird und uns Vergebung schenkt und dann Hilfe schenkt, um für ihn da zu sein. Das ist Gnade. Beides, Vergebung und Hilfe. Friede ist dann das, was folgt. Friede ist die Versöhnung, der Zustand der Versöhnung, wenn wir vergeben sind. Und Friede ist der Raum, in dem etwas Neues wachsen kann. Friede ist die Ruhe, die folgt, wenn der Streit gegen Gott einmal zu Ende ist. Und wir sind jetzt versöhnt mit ihm. Gnade und Friede sind etwas, das wir erlebt haben, aber wir täglich erleben dürfen. Aber in dieser Reihenfolge immer. Zuerst Gnade und dann Friede. Und die kommen von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus, nur von dort. Und diese zwei sind eins. Sie sitzen auf einem Thron. Es ist eine Quelle der Gnade, eine Quelle des Friedens. Und es gibt keine andere Quelle, keine andere. Aber diese Quelle ist eine nie versiegende. Man kann kommen, so oft man will. Wir haben aus seiner Fülle genommen, sagt Johannes, Gnade um Gnade. Und Petrus sagt, Friede werde euch vermehrt. Wir dürfen also so viel bekommen aus dieser Quelle, wie wir wollen. Und nun dankt er seinem Gott und so weiter. Man müsste etwas schneller lesen. Er beschreibt nun oder bringt zum Ausdruck sein Interesse an Rom in den nächsten Versen. Er sagt, er betet für die Christen in Rom. Er dankt für sie und er betet, dass er sie einmal besuchen könnte. Sodann spricht er von einem mehrmaligen Vorhaben, Rom zu besuchen, aber es war ihm bisher nicht möglich. Aber er betet immer noch, dass es möglich sein möchte. Er hat nämlich fest vor, nach Rom zu kommen. Ihn verlangt sehr, dorthin zu kommen. Und er gibt seine Gründe an. Einmal möchte er den Christen in Rom eine Hilfe sein. Er möchte ihnen zum Segen sein. Hier spricht er als Apostel. Er weiß sich auch römischen Christen verpflichtet. Denn er ist der ganzen Gemeinde Jesu verpflichtet, als Lehrer der ganzen Gemeinde und somit auch den Christen in Rom. Und er ist allen Menschen verpflichtet. Und das will er gleich sagen. Ich bin allen Menschen verpflichtet. Ich bin Weisen verpflichtet und solchen, die nicht weise sind, Gebildeten und Nichtgebildeten. Ich bin Juden verpflichtet und ich bin Nichtjuden verpflichtet. Ich bin Menschen des römischen Reiches, der griechischen Kultur verpflichtet und ich bin Menschen verpflichtet außerhalb des römischen Reiches, den Ausländern. Barbaren genannt, das war das Wort damals für Ausländer. Ein ganz einfaches Wort eigentlich. Er ist also allen Menschen verpflichtet. Und so geniert er sich nicht, diesen Leuten zu schreiben, ich bin Apostel Jesu Christi und ich habe guten Grund, einmal nach Rom kommen zu wollen, aber es wird heißen, dass ich euch dann mit meiner Gnadengabe diene. Denn jeder von uns, das wird er in Kapitel 12 besonders ausführen, hat eine Gnadengabe bekommen. Und seine Gnadengabe war die eines Apostels, um dann anderen damit zu dienen. Aber das heißt, sagt er weiter, dass ich dann von euch oder durch euch ermutigt werde. Er hofft, dass er zum Segen wird und dadurch dann er wieder froh wird durch die, denen er zum Segen sein durfte. Das heißt, wenn wir einander dienen, dann bringt das gegenseitige Erquickung. Etwas sehr Schönes, das ich auch damals in Russland sagte, als ich die Tage einführte, dann las ich diesen Text. Und tatsächlich am Schluss, als wir Abschied nahmen, fragte der Leitende dieser Gruppe, nun, du sagtest damals am Anfang, da ist doch etwas von uns Erhofftes, was war das jetzt gewesen? Also jetzt wurde ich geprüft. Was war denn das, was ich gewonnen hatte von Ihnen? Nun, das war nicht sehr schwer, das zu sagen. Ich war wirklich beeindruckt und erfrischt durch Sie. Das erwartet Paulus in Rom. Und dann sagt er in den Versen 16 und 17, was er eigentlich predigt. Denn ich schäme mich des Evangeliums oder der guten Botschaft von Christus nicht. Warum nicht? Weil sie Kraft Gottes ist. Es lohnt sich hier ein wenig stehen zu bleiben. Was ist die gute Botschaft? Nicht nur die Botschaft, die in den vier Evangelien erzählt wird, von der in der Apostelgeschichte erzählt wird, dass sie erzählt wurde. Sie ist nicht nur eine Botschaft, die Paulus verkündet oder beschreibt in seinen Briefen, oder etwa Petrus und Johannes in ihren Briefen, sondern Petrus und Paulus beide sagen, dieselbe Botschaft finden wir vor im Alten Testament. Wenn Paulus den Kolossern schreibt, lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen. Was heißt das? Die ganze Bibel von Anfang bis Ende ist Wort vom Messias, von Jesus Christus. Und wenn jetzt Paulus sagt, dieses Evangelium, diese gute Botschaft ist Kraft Gottes, dann ist die ganze Bibel Kraft Gottes. Sie ist Kraft. Sie ist das Wort Gottes. Und Gott ist Kraft. Und sein Wort ist Kraft. Nun kann es vorkommen, dass ich mich wirklich schwach fühle, ganz am Boden bin. Wissen Sie die Lösung? Gottes Wort zu uns nehmen. Dann kommt Kraft in die Seele. Neuer Mut, neue Kraft, neuen Mut voranzugehen, wieder zu vertrauen, wieder zu lieben, wieder an die Arbeit zu gehen. Nun, dies ist eine geeignete Stelle für heute Abend abzuschließen. Ich bin also nicht zum Ende von Kapitel 1 gekommen. Aber somit haben wir dann für morgen Abend einen einheitlichen Text vor uns. Den Rest von Kapitel 1 und Kapitel 2, in welchem Teil Paulus die ganze Menschheit beschreibt. Er beschreibt den Menschen als einen Abtrünnigen und als einen Selbstgerechten. Das sind die zwei Seiten des Menschen schlechthin. Also, wir heben das dann für morgen auf. Jetzt, denke ich, können wir noch zum Schluss eine Gebetsgemeinschaft anschließen. Paulus sagt, ich danke meinem Gott, er ist mein Gott, mein Hirte geworden. Ich danke meinem Gott durch Jesus Christus. Durch Jesus Christus ist dieser große Gott mein Gott geworden. Und nur durch Jesus vermögen wir zu diesem Gott zu kommen. Wollen wir das wieder tun und Gott danken und anbeten, ob sein großes Evangelium durch Jesus Christus.
Der Gnade Jesu, größer als all meine Sünd. Wie soll mein Mund sie beschreiben, preisen, was in ihm ich find. Sie nimmt den Weg meine Bürde, Freiheit mein Geist gewinnt, drum die wunderbare Gnade. Erneuernde Kräfte macht mich zu Gott.